Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Der Predigttext für heute, für Heiligabend, den 24. Dezember 2020, steht im Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 11, die Verse 1 bis 10. Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und Wohlgefallen wird er haben an der Frucht des Herrn. Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen, noch Urteil sprechen nach dem, was seine Ohren hören, sondern er wird mit Gerechtigkeit richten die Armen und rechtes Urteil sprechen den Elenden im Lande. Und er wird mit dem Stabe seines Mundes den Gewalttätigen schlagen und mit dem Odem seiner Lippen den Gottlosen töten. Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und die Treue der Gurt seiner Hüften. Da wird der Wolf beim Lamm wohnen und der Panther beim Böcklein lagern. Kalb und Löwe werden miteinander grasen und ein kleiner Knabe wird sie leiten. Kuh und Bärin werden zusammen weiden, ihre Jungen beieinander liegen, und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Und ein Säugling wird spielen am Loch der Otter, und ein kleines Kind wird seine Hand ausstrecken zur Höhle der Natter. Man wird weder Bosheit noch Schaden tun auf meinem ganzen heiligen Berge, denn das Land ist voller Kenntnis des Herrn, wie Wasser das Meer bedeckt. Und es wird geschehen zu der Zeit, dass die Wurzel Isais dasteht als Zeichen für die Völker. Nach ihm werden die Völker fragen, und die Stätte, da er wohnt, wird herrlich sein. Guter Gott, regiere du unser Reden und unser Hören durch deinen Heiligen Geist. Amen. Das ist ein neuer Predigttext aus einer neuen Predigtreihe. Auf den ersten Blick nicht so sehr weihnachtlich. Also für mich jedenfalls nicht. Ich weiß nicht so recht, wie es Ihnen so geht. Nicht so besonders weihnachtlich aufs erste Hören hin. Aber es lohnt sich, da mal so ein bisschen hinzuhören. Das, was bei mir zuerst mal so hängen bleibt, ist die Welt, die er mir eröffnet, die er mir so in Aussicht stellt. Eine Welt, wo der Wolf beim Lamm wohnt, der Panther mit dem Böcklein sich zusammentut, Kalb und Löwe miteinander grasen und sich von einem kleinen Jungen quasi leiten und behüten lassen. Wo Kuh und Bärin zusammen weiden und sogar die Jungtiere zusammen wohnen. Was für eine Welt, wo man weder Bosheit noch Schaden kennt und wo alle Welt weiß, was der gute Gott für einen Plan hatte für diese Welt. Was für eine Aussicht, ein richtiges Paradies, eine Utopie. Und genauso klingt es für mich auch, so ein bisschen wie aus dem Märchen. Ne? Also weniger im Sinne von, es war einmal, sondern so soll es mal sein. Ach so, tatsächlich, wirklich. Es ist ganz spannend, wenn man sich den Text mal näher vor Augen führt. Da gibt es nämlich sozusagen eine Klammer. Ganz am Anfang und ganz zum Schluss ist immer von der Wurzel Isais die Rede und von dem Reis, das da hervorgehen soll. Da steht wie eine Klammer um diese Beschreibung. Und dann folgt auf diese Beschreibung erstmal noch etwas anderes, diese Geistworte. Da wird einer kommen, eben dieser Reis und diese Wurzel, der wird den Geist des Herrn haben. Einen Geist der Weisheit und des Verstandes, des Rates, der Stärke, Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und er wird eben ein sehr gerechter Richter sein. Er wird nicht richten nach dem, was er sieht oder hört, sondern er wird mit Gerechtigkeit richten. Er muss nicht erst hören und sehen, was gerecht ist. Er weiß es. Er hat nämlich die Gerechtigkeit. Und was schon anklingt, das hat offensichtlich auch was mit Bewaffnung zu tun, denn er ist nämlich auch bewaffnet. Mit dem Stabe seines Mundes wird er den Gewalttätigen schlagen. Der gewalttätig wurde, der wird selbst geschlagen. Allerdings mit dem Stabe seines Mundes, aha. Und mit dem Odem seiner Lippen wird dieser Mensch den Gottlosen töten. Das klingt sehr, ja, militärisch aggressiv würde ich das mal nennen. Aber Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und die Treue der Gurt seiner Hüften. Der Gurt, das ist sowas wie eine Rüstung. Er ist also gerüstet und auch bewaffnet. Genau, so ist das nämlich auch. Damit ist tatsächlich ein politischer, ein militärischer Herrscher gemeint. Es wird immer weihnachtlicher, Sie merken das schon. Es ist aus dem Buch des Propheten Jesaja. Was macht denn so ein Prophet eigentlich? Man denkt vielleicht erstmal, na, der überlegt sich halt, wie die Welt mal so sein wird. Und weil das so ein Prophet ist und der immer ganz genau Bescheid weiß, entwirft er mal ein Bild davon. Nein, das macht er auch. Aber was der Prophet vor allem tut, er ist der Fürsprecher Gottes. Er ist der, der ausspricht, was Gottes Wille ist und das bekannt macht unter den Menschen. Das ist kein Lautsprecher, also es ist nicht so, dass es eine gewaltige Stimme von Gott gibt, die den Propheten da irgendwie benutzt, sondern der Prophet ist einer, der den Willen Gottes im Traum meistens gesehen hat und darüber spricht, in eigenen Worten, in eigener Färbung. Jetzt muss man mal so sehen, das Buch Jesaja ist ein richtig dickes Buch. Das teilt sich in ganz verschiedene Abschnitte. Ich möchte Ihnen die Geschichte Israels ersparen an der Stelle. Aber das Kapitel, von dem wir heute, mit dem wir heute beschäftigt sind, ist so Teil von einem Kapitel, das stammt so etwa aus dem 8. Jahrhundert vor, betone ich, Christus. Da geht es um politische Auseinandersetzungen hier von den Israeliten mit den Assyrern, die nämlich da einen gewaltsamen Konflikt nämlich auch hatten. Diesen Konflikt beschreibt Jesaja und zwar vor unserer Predigtstelle in einem Bild. Beschreibt eigentlich einen Kriegsschauplatz, aber auf die unblutigste Weise, die ich mir vorstellen kann. Er spricht von abgehauenen Ästen und von einem gefällten Wald. Aber es ist schon klar, das ist ein Bild der Zerstörung, was sich ihm da bietet. Also das Volk Israel liegt am Boden, ihm droht die Vernichtung. Was braucht man an so einer Stelle von seinem Gott? Naja, ganz klar, Hoffnung, eine Vision, eine Verheißung, ein Ziel. Wie soll es jetzt weitergehen? Und ganz politisch, wie wir Menschen sind, nach wem rufen wir dann? In Zeiten, wenn die Wirtschaft schlecht ist und so, wer boomt da im Kino? Wer hat da ganz großes, wer hat da Saison? Der Superman, der Typus, der Mann, der alleine die Welt retten kann. Beziehungsweise halt im israelitischen Sinn ein politischer Superman, der gute Herrscher, der gute König, der alles wieder richten wird, der den Geist Gottes besitzt, der den Willen Gottes kennt und der auch die Gerechtigkeit hat und sie umsetzt entsprechend, bewaffnet und gegürtet. Der gute Herrscher, der König, der alles wieder richtet. Kennen wir doch auch, wenn man sich mal so überlegt, die Wahlen in den USA, die Erwartungen, die so eine Wahl mit sich hat und die Menschen, die wir dann so erleben an dieser Stelle und in diesem Amt. Möchte ich gar nicht so weiter drüber reden im Moment, aber damit man sich mal so das so ein bisschen versucht in unsere Zeit zu holen, da haben wir das auch noch, wenn auch ein bisschen anders. Das ist also so, Israel erwartet eine gerüstete militärisch-politische Retterfigur, den Messias, den Gesalbten. Das ist der König, das ist der Anführer. Die Eigenschaften, wie oben beschrieben, der den Willen Gottes kennt und der auch wehrhaft ist, der gegürtet ist mit der Gerechtigkeit und auch mit der Treue und der auch wehrhaft damit umgehen kann, mit dem Stabe seines Mundes, mit dem Odem seiner Lippen, der also nicht nur den Willen Gottes kennt, sondern ihn auch spricht, der ihn auch tut in seiner Regentschaft. Das ist, was erwartet wird, ein Messias angetan mit dem Geist Gottes. Zu so einer Messiasgestalt gehört natürlich auch eine Jungfrauengeburt mit Wunder inklusive und dem ganzen Pipapo. Ja, der Friedefürst, der ist verheißen, der das Land und das Volk wieder befriedet. Die Erwartung ist groß, die Spannung steigt und wer kommt? Ein kleines Baby. Okay, das kann man noch verkraften. Der wird schon groß und stark und wenn er dann aufgewachsen ist, aber dann geht's los. Und was wird aus diesem Baby? Im Alter von 33 Jahren kein großer politischer Führer, Ein gekreuzigter Gott. Das, was man sich am wenigsten hätte vorstellen können, die größte Erniedrigung, die das so zu bieten hat, tot, verletzt und geschunden am Kreuz zu hängen. Das ist also der Friedefürst, den wir erwartet haben. Ein Schock. Ein Schock. Wie soll das zusammenpassen? Ich muss gestehen, ich musste dran denken, wie das so für mich war, als ich so als Konfirmandin so Fragen hatte und wie das so gehen sollte. Und nach unserer Konfirmandenzeit haben wir uns damals entschlossen, dass wir als Gruppe zusammenbleiben wollen, dass wir uns weiter treffen wollen und dass wir gemeinsam eine Antwort auf unsere Fragen suchen wollten. Und ganz banal in dem Gruppenraum, in dem wir uns immer getroffen haben, haben wir damals eine Karikatur abgepaust und aufgemalt, die damals unser Pfarrer ausgesucht hat. Man muss sich das so vorstellen, eine gewaltige große Hand und da drin ein kleines Männchen mit so einer Flüstertüte und eine große Sprechblase, da drin stand, Gott ist tot. Ich fand es damals originell und lustig, weil wer soll denn die große Hand bitte sein, wenn nicht das Männchen, das da in der Hand drin sitzt. Und der ist also der Meinung, Gott ist tot. Ha. Fand ich irre, irre originell. Von Dorothee Sölle wusste ich damals natürlich noch gar nichts. Dass das viel einleuchtender klingt, wenn man auch sich damit mal beschäftigt, was denn dahinter steht. In einer Zeit, in der Theologen im Großen und Ganzen, wenn man es mal übersetzen soll, nur sagen können, unser lieber Papa im Himmel, der wird es schon richten, wir müssen nur darauf vertrauen, stellt sich Dorothee Sölle hin und sagt, was in Auschwitz passiert ist, das kann so nicht sein, das kann ich nicht ertragen, ich kann nicht verstehen, was da passiert ist. Es sei denn, es ist so, Gott ist tot. Er muss tot sein, sonst würde er antworten auf dieses schreiende Elend, das es da gibt. Und das ist eine Argumentation, die kann ich nachvollziehen. Mehr als das. Es muss doch recht haben, oder? Ist es nicht so, wenn so viel Elend in der Welt ist, würde er sich das mit anschauen? Ich bin da so auf ein Fragment gestoßen von einem Gedicht von ihr. Das würde ich Ihnen gern mal vorlesen. Wenn ich einen Traum von der Kirche habe, so ist es der Traum von den offenen Türen, gerade für die Fremden, die anders sprechen, essen, riechen. Nicht du sollst den flüchtigen Raum geben, sondern ich soll dich aufnehmen. Schlecht versteckter Gott der Elenden, hör nicht auf, mich zu träumen, Gott. Ein Auszug aus dem Gedicht Ich, dein Baum. Dann wird mir sofort wieder klar, es erinnert mich sofort an die nächste Bibelstelle, was ihr dem geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Das ist der Auftrag, den wir erhalten haben. Und insofern, ja, genau, brauchst mich in dieser Rechnung also auch. Mich. Nicht die starke Schulter, die ich erwarte und die ich vielleicht brauche. Und dieses Abwarten darauf, dass diese eine bestimmte Schulter mit Jungfrauengeburt und allem Pipapo kommt und die alles dann richten wird mit starker Hand und die dann Reis, Zweig, Wurzel und Frucht sein soll. Wie soll das eigentlich gehen? Soll einer allein die Welt retten? Und wie soll der aussehen? Ein Baby oder der Gott der Elenden, der Gekreuzigte? Paulus hat es uns ein bisschen zusammengefasst im 1. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 18. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren sind. Uns aber, die wir errettet werden, ist es eine Gotteskraft. Gotteskraft, aha, da war doch was. Und der Geist des Herrn, der den Retter so beseelen soll und so fähig machen soll, da war doch was. Was war an Pfingsten gleich nochmal? Die Geistausgießung, Geburtstag der Kirche. Die Kirche, die laut Dorothee Sölle eben offene Türen haben soll, die Menschen aufnehmen soll, weil sie den Auftrag hat, Gott aufzunehmen. Die Kirche, die begeistert ist, die Gemeinschaft der von Gott Begeisterten. Ah, so geht das zusammen. Okay, so wird langsam ein Schuh draus. Es braucht trotzdem einen, der, wie es im Predigtext heißt, dasteht als Zeichen der die Völker, für die Völker. Einer, der in seinem Namen ganze Völker vereinen kann. Den brauchst du trotzdem. Das kann ich alleine nicht. Es ist aber nicht so militärisch geschehen, wie Jesaja sich das vorgestellt hat. Aber es ist passiert oder es soll passieren durch seinen Geist, durch seine Gerechtigkeit. Einer, der durch seine vermeintliche Schwäche in der Krippe und am Kreuz mich stark macht und auch stark sein lässt, auch wenn ich alleine die Welt genauso wenig retten kann. Aber ich bin ein starker Mitarbeiter an der, wie es im Predigttext dann heißt, Stätte, da er wohnt, die herrlich sein wird. Jesaja meint damit den Zionsberg und den Tempel, wo Gott wohnt. Ich würde sagen, was für uns damit gemeint ist, ist das Gottesreich, das immer schon da ist, aber gleichzeitig auch noch in seiner ganzen Weite kommen muss. Es beginnt aber nicht mit einem militärischen Putsch, sondern mit einem schutzlosen, nackten, zarten und wunderbaren kleinen Menschlein. Wenn Gott die Rolle einnimmt, die dem Schwachen zugeschrieben ist, wenn Gott im Schwachen wohnt, dann kann ich auch der Superheld sein. Oder zumindest ein Teil seines Teams. So ist das ja im Marvel- und DC-Universum, die treten ja immer gleich im Rudel auf. Aber was er macht, er schenkt uns eine Vision, seine Vision, und er lässt uns Schultern und Hände sein. Wenn er uns die Vision schenkt, dann lasst uns Schultern und Hände sein. Lasst uns Reis, Zweig, Wurzel und Frucht Gottes sein, damit wir auf Erden schon Gottes Reich erleben können. Amen.